Ich musste jetzt auch gerade, als du das resümiert hattest, nochmal auch an Mystique denken. Also die Diskussionen waren ja auch gerade bei Mystique. Ich erinnere mich noch an die Diskussionen von 2010, die ich mit ihr hatte oder die wir mit ihr hatten, war ja auch immer dieser Widerspruch, illegal verurteilt werden, dann auch Angebote zu bekommen. Also in dem Moment, wo Mystique zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, kam ja auch die Politik oder die Gesellschaft auf Mystique zu und hat ja kommerzielle Angebote gemacht. Und in Hamburg gab es ja, und dann sind wir bei Eine Stadt wird bunt, ja die Soko Graffiti. Und da gab es ja auch so ein Doppelspiel, dass bei der Polizei oder bei der Soko dann ja auch dieses Spiel gemacht wurde, Good Guy oder Bad Guy. Das heißt, bestimmte Menschen haben dann ja auch versucht, die Sprayer, die Graffiti, die Graffitisten ja auch dazu zu bringen, legal zu arbeiten. Also es gab da ja immer so, wie gesagt, Zuckerbrot und Peitsche sozusagen oder halt eben Verurteilung oder Wahrnehmung der Angebote. Ist von diesem Widerspruch heute noch irgendwas spürbar oder ist Graffiti Street Art momentan im legalen Bereich angekommen, wo Werbegemeinschaften, wo Stadtmarketingunternehmen sich ja gerade der Graffiti-Künstlerinnen und Künstler bedienen, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Und das meine ich noch nicht mal negativ.
Ja, also ich denke, es gab immer einen gewissen Anteil an den Graffiti-Writern und an den Street-Art-Künstlern, die ins Museum wollten, beziehungsweise die von ihrer Kunst leben wollten. Das fängt schon an in 1973, 74 mit den ersten Graffiti-Ausstellungen in New York, wo auf Leinwand gemalt wurde und die explizit zum Verkauf gedacht waren. Es gab immer und es gibt auch bis heute eine Hardcore-Szene, die nicht mit Galeristen spricht oder auch nicht mit Stadtoberen und so weiter und die einfach weiter ihren gepflegten Vandalismus betreiben und Züge und so weiter machen. Ich würde sagen, es hat sich diversifiziert, aber ich würde schon zustimmen, dass es, wenn man den Mainstream anschaut, also die Masse der Leute, dass es da schon in so eine Richtung geht, wie du das gerade beschrieben hast. Also Stadtmarketing, es ist natürlich so, wir sind durch diese allgemeinen allverfügbaren Kameras und diese allgemein allverfügbaren Bilder überall und immer, sind wir natürlich toleranter geworden, was Bilder im öffentlichen Raum anbetracht. Und jeder möchte das dann fotografieren und teilen. Und das hat der Street Art einen großen Aufwind gegeben. Früher gab es entweder das Bild, was man sich selber angeschaut hat, und es gab es dann nochmal gut reproduziert, einmal mit einem repräsentativen Foto in einem Buch. Und das war es aber dann oft. Und jetzt ist es so, dass es wirklich Leute gibt, die davon leben können, von einem Street Art Festival zum anderen zu fahren. Es ist natürlich auch Stichwort Stadtmarketing, es ist eine sehr günstige Variante, erstmal schnell einen Impact zu haben. Man nehme ein paar Farbeimer, versuche eine Wand freizugeben und das war's schon. Also für ein paar hundert Euro kriegt man schon das hin, dass ein ganzes Stadtviertel sagt, ja, hier passiert wirklich was. Und das ist mit anderen Mitteln oft nicht so leicht zu machen. Das ist international passiert, von Lissabon über Italien bis nahezu in jeder deutschen mittelgroßen Stadt heute. Und diese ganzen Street Art Festivals oder diese ganzen Mauern, die müssen ja auch bespielt werden. Und die werden eben weiterhin bespielt, meistens von den alten Recken. Also Leute, die illegal sich ihre Sporen verdient haben und denen das sozusagen immer noch so ein bisschen, die ist das ein bisschen umweht, das Illegale und das aber weiter. Die aber teilweise schon Jahrzehnte in erster Linie legal malen. Und das ist das, und vielen Leuten ist auch nicht klar, wenn sie das sehen, ob das jetzt illegal oder legal entstanden ist. Die denken dann, oh ja, Banksy, der malt ja immer illegal, und dann sehen sie irgendwie so eine Wand und denken so, boah, cool, wie hat er das geschafft, das da illegal hinzumalen? Natürlich hat er das nicht geschafft, sondern das wurde legal gemalt. Ich nenne es Hebebühnenkunst oder Kunst, die halt von 10 Leuten abgesegnet wurde. Der Hausbesitzer muss ja sagen. Meistens die Anwohner, die da in dem Haus wohnen, die Stadt hat ein Mitspracherecht. Es darf nicht zu provokant sein. Was ist es dann oft? entweder abstrakt geometrisches Hintergrund, Tapetenkunst oder Mädchen mit großen Augen oder Tiere, also oder die Gesichter mit vielen Runzeln von alten Menschen, also Sachen, die so eine gewisse positive Stimmung und Pseudotiefgründigkeit haben. Ich meine, man kann jeden Menschen fotografieren, der 80 ist, der Falten hat und daraus dann ein Streetartwerk machen und es hat immer was Tiefes. Aber es ist genauso tief, wie wenn Johnny Cash ein Telefonbuch vorsingt. Also ich bin nicht so ein Fan davon, von diesen Sachen.
Jetzt vielleicht letzte Frage. Du hast schon so viele Sachen gesagt, da dachte ich irgendwie, das müsste man auch als Ton auf die Seite setzen. Kleiner Scherz, wenn du jetzt so einen Ausblick wagen würdest, die Ausstrahlkraft dieser Kunstform, mit der du dich beschäftigst, bezogen auf die Zukunft, wo geht die Reise hin?
Die Zukunft wird aus Sicht des Historikers, der ich ja irgendwie bin, immer in die Vergangenheit. Und die Zukunft ist für mich keine Linie, die aufwärts geht oder in eine Richtung geht, sondern es ist ein Kreis oder es sind Wellenbewegungen. Und wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel die Stencil-Graffiti oder generell die Graffiti-Bewegung in den letzten 60 Jahren gemacht hat, da gab es immer wieder Zeiten, wo das in einzelnen Ländern dann wieder weniger wurde, dann wieder mehr wurde. Es ist nie verschwunden. Also meine Prognose wäre dem, es wird nicht verschwinden. Es werden einige große Namen werden bleiben. Basquiat, Haring, Banksy sind die drei ganz großen Namen. Dann eine zweite Riege, die mir wichtig wäre, wenn wir jetzt an Deutschland denken, Harald Nägli, Klaus Peyer und eben nochmal Amerika, Richard Hambleton. Das wären sozusagen so ein paar große Namen, die bleiben, werden auch, wenn das Interesse vielleicht an Graffiti Street Art dann wieder nachlassen wird. Im Moment sehe ich das noch nicht so, weil es eben was sehr Zugängliches hat und was, wo Leute sich eben auch selber integriert fühlen, weil sie eben selber die Sachen auch fotografieren können, weil es niederschwellig ist. Also ich denke, es wird weitergehen. Ich denke, dass es halt jetzt sehr viele Änderungen gibt, die ja teilweise auch schon anfangen. Also, dass diese ganzen Neuheiten auch umarmt werden von Street Art und Graffiti. Das heißt, sowohl bei der Verfolgung als auch bei der Ausführung von Graffiti sowas wie Drohnen, also dass man Graffiti mit Drohnen macht, dass man Graffiti-Writer noch mehr mit Drohnen verfolgt. KI-Sachen, dass eine Drohne irgendwo hinfliegt, vorher programmiert ist und was irgendwie dann an die Wand sprühen kann, an einer Stelle, wo nie ein Mensch hinkommt, nicht mal eine Hebebühne. Auch solche Sachen gibt es schon, da wird es noch viel mehr geben, dass man viel mehr auch nochmal mit Street View arbeitet, mit großen Sachen, mit Geotags, mit Schichtungen. Also das wird, denke ich mal, nochmal weiter zunehmen. Und es kann halt sein, dass vielleicht diese ganze Mural-Geschichte, die ist ja schon mal in den 70er, 80er Jahren, wo das schon mal ganz groß war und dann wieder völlig verschwunden ist oder sehr weitgehend verschwunden ist, dass das auch wieder diese ganze New Muralism-Geschichte, dass das jetzt mal wieder aufhört. Also dass man irgendwann erkennt, dass das eigentlich immer das Gleiche ist und dass viel da einfach zahnlos ist und dass das vielleicht dann hoffentlich wieder aufhört und dass vielleicht wieder relevantere Sachen kommen. Ja.
Ich gucke jetzt mal hier so auf die verbleibende Meetingzeit, 7 Minuten. Ich sage erstmal danke inhaltlich. Ja,
gern.
Das war ja wohl super.
Ich wollte selber noch was fragen zu Mystik.
Ja.
Und zwar, ich habe zwei Sachen gehört, da wollte ich mal fragen, ob du da was weißt dazu. Das eine, stimmt es, dass sie mal mit Marie Ruffet, also Edmond Marie Ruffet, zusammen war und dass er irgendwie da so gewalttätig war? Das ist sozusagen die eine Story, die ich gehört habe. Und die zweite Story, Mystik hatte ja in der Jugend einen Autounfall, soweit ich mich erinnere.
Ja.
Und es gibt das Gerücht, dass sie eigentlich sozusagen mit der einen Hand relativ große Schwierigkeiten gehabt hat und dass sie gar nicht wirklich viel ihre Schablonen selber schneiden konnte, sondern dass das eigentlich hauptsächlich andere Leute gemacht haben, dass sie zwar anbringen konnte, aber dass sie sozusagen mit der Hand gerade so weit fähig war, eine Schablone an die Wand zu halten, aber nicht viel machen konnte damit.
Also das,
das habe ich nie irgendwo gelesen, aber das habe ich sozusagen als Gerücht gehört und da wollte ich einfach mal sagen,
könnt, ob du
da
irgendwie könnte ich jetzt was nicht, dazu gehört nee, hast. Könnte, also beide Sachen sind mir nicht bekannt. Ich weiß halt eben nur, dass sie war ja in Berlin, da gab es ja die Ausstellung und da hat sie zweimal Sachen an die Wand gebracht. Sie hatte aber immer einen Assistenten dabei. Also sie war nicht, sie war nicht alleine, sondern sie hatte immer jemanden dabei, der ihr entweder was gehalten oder der gesprüht hat und sie hat gehalten. Das wäre nochmal ein Aspekt, müsste man nochmal recherchieren.
Ich habe sie zum Beispiel nie, ich habe nie ein Foto gesehen, wo sie selber eine Schablone schneidet.